Schönen guten Tag um 14 Uhr hier im Saal 1 des BCC. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel sagen. Jeder weiß, um wen es sich handelt, wenn ich nur das Wort Neusprech sage und den neuesten Gossip aus der schlechten Politikrede von Martin Hase.
Ja, danke schön. Das letzte Mal habe ich mir alle nackt vorgestellt, um mich zu beruhigen. Diesmal denke ich mir einfach, hier sei überhaupt niemand. Also ganz leise sein, das geht dann besser. Ja, also, es geht aber nicht um Neusprech, also gleich eine Enttäuschung. Über Neusprech habe ich im letzten Jahr gesprochen. Man soll ja nicht immer über dasselbe sprechen. Also spreche ich diesmal über ganz alte Dinge, sozusagen Altsprech, über Rhetorik nämlich. Und Rhetorik ist die Lehre vom Reden und die gibt es schon seit der Antike. Deshalb ist es auch sehr sperrig, da gibt es dann immer so lateinische Ausdrücke, die ich jetzt hier auch bringe. Es geht darum, wie Reden aufgebaut sind und natürlich kann man das auch auf die aktuelle Zeit übertragen, nämlich insbesondere an Reden von Politikern und besonders einer Politikerin, die ich heute in den Mittelpunkt rücken will, wie man schon sieht. Es geht darum, mit welchen Mitteln der Redner arbeitet, um seine Rede möglichst effektvoll zu gestalten. Und das kann man natürlich besonders dort sehen, wo wenig Inhalt ist, wo also keine wirklichen Argumente da sind. Denn da muss der Redner auf rhetorische Tricks zurückgreifen und vor allen Dingen auf Scheinargumentationen. Und das kann man sehr schön sehen an Leuten, die das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz favorisieren. Ein sperriges Wort, also nicht Zugangserschwernis, sondern Zugangserschwerungsgesetz. Manche nennen es auch Zensurerleichterungsgesetz. Und dieses Gesetz ist ja sehr merkwürdig, denn das Gesetz ist von den Mehrheiten in beiden Häusern verabschiedet worden, ist aber nicht in Kraft. Und es ist wahrscheinlich nicht in Kraft, weil es kein gutes Gesetz ist. Es ist eigentlich tatsächlich ja auch verhindert worden und inzwischen ist es so, dass diejenigen, die mal dafür waren, nicht mehr dafür sind, zum Beispiel die SPD. Ja, der nimmt man das nicht so wirklich ab. Die derzeitige Regierung ist auch nicht mehr so ganz dafür, selbst die CDU scheint davon abzurücken, denn Schäuble selbst hat gesagt, ja, das Gesetz habe handwerkliche Fehler und ja, der Bundespräsident hat es nicht unterzeichnet. Ich glaube, es ist eine einmalige Sache, dass ein Gesetz so lange verabschiedet ist und nicht wirklich in Kraft ist. Also schon etwas Besonderes und das liegt sicherlich daran, dass es wirklich kein gutes Argument dafür gibt. Um jetzt zu sehen, wie Ursula von der Leyen, die damalige Familienministerin, argumentiert und wie sie vor allen Dingen rhetorische Mittel benutzt, ist es vielleicht ganz gut, einen Kontrast zu zeigen, nämlich wie andere argumentieren. Und deshalb möchte ich am Anfang mal so die klassische Argumentation zeigen, die wir bei Jörg Zirke finden, dem Präsidenten des Bundeskriminalamts. Im Sommer 2008 hat er sich als erster damals zum Zugangserschwerungsgesetz geäußert und es auch schon so halbwegs so genannt, wie es jetzt heißt. Und in einer Sendung von HR2 Der Tag gibt es einen kurzen Ausschnitt aus diesen Aussagen vom Sommer 2008. Zu Anfang kommt so ein bisschen noch die Moderatorin, das ist ganz praktisch, dann kann man hier die Lautstärke nochmal regeln und dann kommt Jörg Zirke. Ja, jetzt müsste er kommen.
Dafür, so befand der oberste Polizist des Landes vor knapp einem Jahr, dafür brauche er ein neues Gesetz.
Ich stoße eine Diskussion an, dass die deutschen Internetprovider gesetzlich verpflichtet werden sollten, Webseiten auszufiltern, die kinderpornografische Inhalte haben, Webseiten zu sperren, den Zugriff auf solche Webseiten deutlich zu erschweren.
Da war es, das Stoppschild gegen Kinderpornos. Eine Idee.
Ja, eine Idee. Hier haben wir nochmal den Text, den er gesagt hat. Und dieser Text ist schon sehr interessant, denn da passt so einiges nicht zusammen in dem Text. Und zwar gibt es zu Anfang die Strategie, dass er abschwächt, was er eigentlich will. Er sagt nicht wirklich, was er will, sondern er schwächt es ab. Dafür gibt es auch einen schönen griechischen Ausdruck, Litotes. Die Litotes ist die Abschwächung. Und das sehen wir hier. Wenn man den Satz genau anschaut, mit dem das vor allen Dingen, da passt nicht dazu, ich stoße eine Diskussion an. Ich stoße eine Diskussion an, eine ob, über die Frage ob, aber hier steht das. Und dann kommt das Verb sollen. Er möchte eigentlich sagen, ich fordere, dass die deutschen Internetprovider gesetzlich verpflichtet werden sollen. Das sagt er aber nicht. Er sagt stattdessen, schwächer, ich stoße eine Diskussion an. Das ist unverbindlich. Dann kommt aber doch das, was nicht passt. Und dann kommt auch noch sollten. Eigentlich soll er sollen sagen oder will er sollen sagen. Er schwächt das aber ab durch den Konjunktiv, der auch nicht passt. Den verwendet man ja an der Stelle, wenn es so eine allgemeine ethisch-moralische Verpflichtung ist. Aber hier geht es ja darum, dass man das fordert oder nicht fordert. Also tatsächlich zweimal eine Abschwächung an der Stelle. Und das mit der Abschwächung wird noch deutlicher im nächsten. Da gibt es nämlich eine Wiederholung, eine Aneinanderreihung. Da steht, Webseiten auszufiltern, Webseiten zu sperren und den Zugang zu solchen Webseiten zu erschweren. Und das nennt man Antiklimax. Klimax ist das Wort für Treppe oder Leiter auf Griechisch. Oh, das ist ein Fehler. Antiklimax, eben nicht Anit. Antiklimax. Man schreitet herab. Also auszufiltern ist das Stärkste. Dann sagt er sperren und dann wird der Zugang nur noch erschwert. Es wird also schwächer. Und damit suggeriert er, ist ja alles gar nicht so schlimm. Das tut er, weil man von ihm erwartet, dass er als Präsident des Bundeskriminalamts natürlich Dinge fordert, die die Freiheit einschränken und da ist man natürlich dagegen. Und jetzt will er also suggerieren, ist gar nicht so schlimm und er stoße nur eine Diskussion an. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich Ursula von der Leyen auch 2008 dazu äußert. Wieder hier jetzt eine Aufnahme aus der gleichen Sendung von HR2, wieder mit der Redakteurin und dann hören wir Ursula von der Leyen.
So plakativ, dass die Familienministerin aufmerksam wurde. Ursula von der Leyen warb bald in Talkshows dafür.
Man muss nicht nur die Täter verfolgen, unglaublich schwer, sondern man kann auch das Millionengeschäft, was jeden Tag am PC zum Beispiel in Deutschland läuft, ganz empfindlich durch diese Zugangssperre blocken.
Und von der Leyen schaffte es, die großen Internetprovider auf ihre Seite zu ziehen. Im April unterzeichneten Telekom, Kabel Deutschland, Vodafone, Telefonica und Hansenet einen Vertrag.
So, hier nochmal der Text. Man muss nicht nur die Täter verfolgen, unglaublich schwer, sondern man kann auch das Millionengeschäft, was jeden Tag am PC zum Beispiel in Deutschland läuft, ganz empfindlich durch diese Zugangssperren bloggen, sagt sie. Sie meint natürlich blocken. Naja, sie versucht eben nach ihrem großen Vorbild Schäuble so ein bisschen Dialekt zu sprechen, also Niederdeutsch, das klingt das so. Naja, also sie ist nicht vom Internet da beeinflusst, glaube ich. Aber das Interessante an dieser Stelle ist gleich die erste Konstruktion, ein Parallelismus, ich habe es ja nochmal aufgezeigt, man muss nicht nur die Täter verfolgen, unglaublich schwer, sondern man kann auch das Millionengeschäft blocken. Das ist ein Parallelismus, der zwei Dinge auf die gleiche Stufe stellt, vielleicht sogar Steigerung hervorruft durch dieses Sondern auch, oder Sondern, man muss, man kann, aber wenn man sich die beiden Dinge anschaut, sind die gar nicht vergleichbar. Die Täter verfolgen, klar, das muss man. Und jetzt wird auf die gleiche Stufe eben dieses Blockieren, dieses Zugangssperren gestellt. Und damit versucht sie zwei Dinge zusammenzubringen, die wenig miteinander zu tun haben. Was aber noch erstaunlicher ist im Vergleich zu Zirke, sie übt sich nicht in Bescheidenheit, sie nimmt sich nicht zurück, sie verwendet keine Litotes, sondern sie macht genau das Gegenteil. Sie inszeniert sich als Powerfrau und bringt hier sehr viele Übertreibungen. Das fängt schon vorne an, ich habe es noch nicht grün hervorgehoben, unglaublich schwer, unglaublich. Aber dann kommt's. Millionengeschäft. Ja, das Millionengeschäft. In Deutschland. Jetzt ist es noch in Deutschland, später ist es dann in Indien und sonst wo. Aber jetzt in Deutschland. Und dann kommt ganz empfindlich zu blocken. Ja, ganz empfindlich zu blocken passt ja auch nicht. Empfindlich ist wieder so ganz empfindlich eine Übersteigerung, eine sogenannte Hyperbel, die natürlich nicht passt zu blocken. Also ganz empfindlich ausschalten, ganz empfindlich töten, ganz empfindlich blocken, das sind einfach Verben, die nicht passen zu empfindlich. Also Block ist eben geblockt. Interessant ist auch, dass wir blocken, das heißt auf Deutsch normalerweise blockieren. Sie sagt blocken, das klingt natürlich in dieser neuen, aus dem Englischen entlehnten Form sehr viel härter, sehr viel stärker. Also ähnlich wie kontakten statt kontaktieren, im Blocken auch statt blockieren. Und also auch hier diese Strategie, etwas zu übertreiben, Hyperbeln zu verwenden. Und jetzt kommen gleich noch andere Texte von Ursula von der Leyen, wo wir das immer wieder finden. Ich werde nicht jedes Mal darauf hinweisen. Immer wieder wird empfindlich und unglaublich, entsetzlich und was und diese starken Wörter verwendet, die Aussage steigern, Millionen und so weiter. Wir werden das gleich noch hören. Ich möchte nämlich jetzt kurz eine Rede vorführen, die meisten vielleicht schon kennen, bei der Evangelischen Akademie in Tutzing. Gab es eine Tagung am 19.05.2009 mit geladenen Gästen, unter anderem Peter Maffay, Ursula von der Leyen und viele andere, wir sehen das gleich noch. Und dort hält sie eine Rede. Und ja, Laienrhetorik, naja, Laien im Allgemeinen halten sich gerne an ein ganz bestimmtes Strickmuster. Und dieses Strickmuster gibt es in rhetorischen Handbüchern zu finden, und zwar seit der Antike. Einem immer dasselbe empfohlen, auch in den neuen Büchern. Es ist ja auch oft so, dass Politiker geschult werden in so parteilich organisierten Rhetorikschulen, wo dann vielleicht ein Germanist oder Philologe kommt und was über Rhetorik erzählt. Und so kommen halt diese Gedanken aus der Antike immer wieder und man legt sich dann so ein einfaches Strickmuster zurecht, mit dem dann jemand als Politiker an die Öffentlichkeit tritt. Und dieses Strickmuster ist immer gleich, bei ihr ganz besonders deutlich. Das funktioniert so. Zunächst mal gibt es eine Einleitung, das nennt sich dann auf Lateinisch Exordium. Dann wird der Tatbestand dargestellt. Das wird auch schon von den Lateinern und Griechen empfohlen, nennt sich Narratio. Das klingt so ein bisschen wie Erzählung, heißt aber einfach, dass der Tatbestand aufgezählt wird. Bei Ursula von der Leyen kommen dann tatsächlich immer Erzählungen so ein bisschen. Dann kommt die Auseinandersetzung, die Argumentatio. Da wird spannend, wenn sie keine richtigen Argumente hat. Was macht sie da? Das werden wir dann noch sehen. Und am Schluss gibt es dann so einen Schlussteil, eine sogenannte Peroratio. Das heißt eigentlich sowas wie, ja, Appell, Peroratio. Man appelliert an die Zuhörer, zum Beispiel an den Richter in der Rede vor Gericht, an die Entscheider im Parlament oder hier einfach nur an die Zuschauer. Und da gibt es auch schon in der Antike Empfehlungen, die sich bis heute in allen Rhetorikhandbüchern finden. Ich habe in meinen bibliografischen Angaben da ja auch einen Hinweis auf Lausberg, der das sehr schön darstellt, wie das schon in der Antike gemacht wurde und im Mittelalter und so weiter. Ist ein bisschen unhandlich, das Buch, aber man kann das alles herausfinden, wie so die Geschichte ist. Und da findet man immer den Hinweis bei der Peroratio, es muss einen Appell geben. Das ist das, was im Gedächtnis bleibt beim Hörer. Das heißt also, zum Schluss der Rede sollte man irgendein Bild bringen, was man sich gut merken kann. Also wenn es um Europa geht, dann vielleicht so das europäische Haus, ne, kann sich jeder was vorstellen, das ist dann ein guter Schluss. Und wenn einem gar nichts einfällt, dann sollte man irgendwie so ein Zitatbuch haben und ein schönes Zitat heraussuchen. Und dann hat man wirklich einen schönen Schluss. Ne, heute sollte das Zitat natürlich nicht länger als 140 Zeichen sein, damit die Zuschauer auch gleich verbreiten können. Ja, ihr lacht, ihr werdet sehen, sie macht es genauso. So, fangen wir einfach mal an. Erster Teil der Rede, Exordium, die Einleitung. Da gab es natürlich schon Reden und jetzt muss ich überleiten zu Ihrem Thema. Das Thema der Veranstaltung ist Schutzräume für Kinder. Da passt das jetzt mit der Kinderpornografie nicht. Das heißt, sie hat im Exordium, in der Einleitung, das Problem überzuleiten zu einem ganz anderen Thema. Und das macht sie jetzt hier.
Lassen Sie uns einen großen Sprung machen, dazwischen ist vieles. Aber den Blick auf das Thema Pubertät lenken, auf das Thema Internet. In der Tat, ich habe unglaublich viel erlebt und gelernt in den letzten Monaten bei dem Thema Sperrung von Kinderpornografie im Internet.
Ja, ein Sprung, da haben wir schon so ein Bild, so eine Metapher. Ein großer Sprung, naja, das ist wirklich weit entfernt, die Themen. Also Schutzräume für Kinder, Pubertät. Kinderpornografie, also alles über die Pubertät zum Internet. Gut. dann kommt etwas sehr Interessantes, was auch empfohlen wird in allen Rhetorikhandbüchern, schon in der Antike, deshalb gibt es dafür schon einen lateinischen Ausdruck, aber das gibt es auch in modernen Rhetorikhandbüchern, die sind alle schlecht, aber das steht dann da immer drin. Am Anfang soll man sein Publikum auf seine Seite bringen. Also das nennt man Captatio Benevolentiae, also das Wohlwollen soll eingefangen werden. Habe ich hier auch gemacht. Also machen die immer so. Und das macht von der Leyen hier auch, indem sie sagt, ach ja, ich habe so unglaublich, wieder hyperbolisch, ne, war ich nicht darauf hinzuweisen, unglaublich viel erlebt und gelernt. Ne, dann stellt man sich so bescheiden an und alle denken, oh ja, diese sympathische Frau hat auch viel gelernt. Naja, dann schauen wir. Ich habe im letzten Jahr schon einiges erzählt über das Wir. Hier kommt es auch schon vor. Lassen Sie uns einen Sprung machen, naja, wer macht denn den Sprung? Sie, also man soll ihr da irgendwie folgen. Und ich wiederhole das gerade, weil das bei ihr sehr wichtig ist. Sie hat ja einiges auch von, nicht nur von Schäuble, sondern auch von Angela Merkel gelernt. Und da gibt es halt diese verschiedenen Wirs und sie springt da auch immer hin und her. Deshalb ganz kurz zur Wiederholung. Es gibt ein exklusives Wir, da ist der Angesprochene ausgeschlossen, also wir, die CDU, aber nicht ihr oder so. Das inklusive Wir, wir alle. Und das extensive Wir, wenn man halt wir verwendet, aber es ist ganz jemand anders gemeint. Zum Beispiel Merkel sagte, wir haben die Täter gefasst. Natürlich hat sie das nicht gemacht, sondern die Polizei, mit der sie sich irgendwie identifiziert. Das habe ich im letzten Jahr vorgestellt und ich glaube, unter den Hörern, zumindest der Videoaufzeichnung, waren die Werbemanager der CDU. Denn bei der Europawahl tauchte dann genau das von mir kritisierte Wir auf. Hier ist ein Wahlplakat. Und dieses Wahlplakat ist wirklich genau das, was ich zeigen wollte. Man sieht nämlich einmal wir, die CDU, und dann ist da so eine Deutschlandfahne drunter. Das soll so bedeuten, wir Deutschen in Europa. Ne? Also wer die CDU wählt, ist, ne, bringt sich als Deutsche in Europa voran oder so. Das ist irgendwie die versteckte Aussage, die dahinter steckt. Übrigens interessant, dieser Jeansstoff und so, das wirkt sehr jugendlich. Na, stellt euch mal vor, das durchschnittliche CDU-Mitglied mit 56 Jahren trägt sowas. Naja, gut. Okay. Gut, also, das ging dann ja noch weiter. Die CDU hat es dann nochmal aufgegriffen bei der Bundestagswahl. Dann hieß es, wir haben die Kraft oder so. Na, geht also immer weiter mit dem Wir. Und dieses Wir scheint da irgendwie Corporate Identity zu sein. Also ich kommentiere es nicht jedes Mal, ich habe es immer farblich hervorgehoben. Also wenn ein Wir kommt, achtet bitte drauf oder fragt euch, wer ist jetzt eigentlich gemeint? Denn jetzt kommen wir zur Narratio und da erzählt uns von der Leyen, was Kinderpornografie eigentlich ist. Das ist ziemlich ekelhaft, deshalb möchte ich da nicht so lange drin verweilen. Also nur mal auf das Wir achten und wer den Text wirklich zu schrecklich findet, achte bitte auf die Gesten, die kommen, denn die Gesten von Frau von der Leyen sind auch sehr interessant.
Ich möchte es nur noch einmal in diesem Raum sagen, weil manchmal falsche Vorstellungen sind, was davon gemeint ist. Es ist nicht die Frage des Posierens nackter Kinder im Internet. Wir sprechen, wenn wir über Kinderpornografie sprechen, davon, dass Kinder vor laufender Kamera vergewaltigt werden. Man hört sie schreien. Sie verbluten an den inneren Verletzungen. 30% der Kinder sind jünger als 2 Jahre. 80% der Kinder sind jünger als 10 Jahre. Darüber sprechen wir. Und dieses können wir in Deutschland heutzutage ungehindert anklicken. Menschen tun das. Millionen werden verdient über diesen entsetzlichen Markt.
Ja, wir kennen das alle schon, Millionen, entsetzlicher Markt. Mit dem Wir klappt es nicht so ganz. Wir klicken das an, also sie merkt es auch und sagt sofort, Menschen tun das. Ne? Also sie hat das gleich repariert. Gut, aber gehen wir jetzt, lassen wir die Narratio beiseite und kommen zum eigentlich interessanten Teil der Argumentatio, der eigentlichen Argumentation. Ja, was kommen da jetzt für Argumente für dieses Gesetz? Naja, einige können sich's denken, es kommen keine wirklichen Argumente, es kommen Gemeinplätze und so, aber wir hören es uns an.
Auch da möchte ich sagen, diese Dinge, die ich Ihnen jetzt schildern lasse, Sie vielleicht im ersten Augenblick entsetzt und scheinbar ohnmächtig, weil das Internet so weit und so global und so allumfassend ist. Aber da kommt auch wieder der Punkt. dass wir in der Lage sind, wir haben das Internet als Menschen geschaffen. Das heißt, wir sind auch in der Lage, im Internet zu sagen, es ist kein rechtsfreier Raum. Die Würde des Menschen ist und bleibt unverletzlich, auch in der virtuellen Welt. Und wir gemeinsam können etwas tun, dass die Würde der Kinder auch im Internet unverletzlich bleibt. Das heißt, nicht die...
Ja, das kommt gleich, was das heißt. So, also zunächst einmal wieder so eine Dreiergruppe mit Steigerung. So weit, so global, so allumfassend. Wieder Klimax, das kennen wir schon. Dann, ja, wir sind in der Lage, wir können was machen, also alle können was machen. Ja, und dann kommt, da wo das Argument jetzt kommt, sie arbeitet so schön darauf hin, kommt, es ist kein rechtsfreier Raum. Naja, also das ist ein Gemeinplatz, also etwas, was sowieso klar ist. Also das kann jetzt nicht als Argument angeführt werden. Ja, und dann kommt die Sache mit der Würde des Menschen, unverletzlich und so, unantastbar eigentlich. Das ist natürlich etwas, was aus dem Grundgesetz kommt und wo es darum geht, wie das Individuum zum Staat steht und so, was hier gar nicht passt eigentlich. Sie verschiebt so ein bisschen die Thematik. Das soll in der virtuellen Welt dann auch geschehen und wir gemeinsam können etwas tun. Also was sie eigentlich sagt, ist, wir können was gemeinsam tun, aber naja, Internet sperren, naja. Gut, also sie erläutert im nächsten Moment, was das heißt, wir können was gemeinsam tun. Bitte beachtet, wir sind jetzt wirklich alle, sie zieht also die Angesprochenen ganz eindeutig mit ein. Wenn es jetzt aber weitergeht, ist das wir plötzlich eine ganz kleine Gruppe von Leuten.
Nicht die ganze Diskussion jetzt aufzumachen. Wir setzen uns zusammen, diejenigen, die in Deutschland verantwortlich sind, und ringen darum, diese Dinge aus dem Netz zu verbannen. Wir ringen darum, international die Täter zu stellen, die Quellen zu schließen, aber auch hier zu sagen, wir führen ein Stoppschild bei diesen Bildern von Deutschland aus ein, weil wir auch als Gesellschaft sagen wollen, wir ächten dieses. Es ist nicht akzeptiert, dass es sichtbar ist und alle gucken zu. Stellen Sie sich das in der realen Welt vor. Zweiter Punkt.
Ja, also hier haben wir es, nämlich dieses Wir setzen uns zusammen. Das sind natürlich jetzt nicht mehr alle, sondern sie sagt es ja auch, diejenigen, die in Deutschland verantwortlich sind. Naja, wer ist das? Politiker vielleicht. Aber irgendwie dann doch auch Wirtschaft oder so, das wird nicht genau gesagt. Und jetzt, wir ringen darum, ringen, wieder so etwas Hyperbolisches, übertrieben. Ne? Wir ringen darum, auch die anderen Wörter, verbannen und ächten, alles sehr stark aufgeladene Wörter. Am Ende kommt aber, nachdem wir das Stoppschild einführen, wir auch als Gesellschaft, also wieder auch als Gesellschaft, wir alle, wir ächten dieses. Also wird immer hin und her geschoben bei dem Wir und vor allen Dingen die hyperbolische Ausdrucksweise ist, glaube ich, hier sehr auffällig. Jetzt der zweite Teil der Rede, den habe ich jetzt nicht mehr hier transkribiert. Dann hören wir uns nur an. Ich habe bestimmte Dinge rausgenommen, wieder das Wir. Und dann kommen so seltsame Wörter wie Verantwortung und Zivilcourage, wo sie was anderes meint. Und dann schließlich die Peroratio, die ihr sofort erkennen werdet.
Zweiter Punkt, den finde ich fast noch spannender, gerade mit den Jugendlichen. Beim Thema Amoklauf in Winden ist es mir nochmal so plastisch klar geworden. Ich glaube, wir, in Anführungsstrichen Alte, empfinden auch eine solche Ohnmacht manchmal den neuen Medien gegenüber, weil wir feststellen, die danach wachsen, die 15- bis 30-Jährigen, sind viel kompetenter als wir innerhalb dieser Welt. Dann lass uns auch hier die guten alten Prinzipien, auch unseres Grundgesetzes, nehmen und in die Moderne übertragen und sagen, schaffen wir eine Atmosphäre, in der wir darüber diskutieren, dass diejenigen, die so hochkompetent sind, nämlich die Heranwachsenden und die jungen Menschen, innerhalb des Netzes Verantwortungsstrukturen aufbauen, Zivilcourage zeigen, innerhalb der Chatrooms sich Gedanken machen darüber, wo man eine Stelle einrichten kann im Browser, die man anklicken kann, dass, wenn Zivilcourage gefragt ist, bitte schaut hin, jemand auch reagiert, dass es nicht eine anonyme Welt ist. Das geht technisch. Der Gedanke ist, diejenigen, die kompetent sind, auch herausfordern, Verantwortung zu nehmen, Zivilcourage zu zeigen und gemeinsam mit uns die Grundprinzipien der Werte, der Würde, des Zusammenlebens, der Menschlichkeit in der virtuellen Welt genauso zu etablieren, weil wir sie so schätzen in ihrer Kommunikationsdichte und ihrer Freiheit und deshalb sie auch auf einem hohen Niveau uns zu erhalten. Wenn ich von den Bäumen spreche, dann sind Bäume natürlich auch für Kinder. Die Kitas, die Schulen, all die Dinge möchte ich jetzt nicht erwähnen. Es gibt einen dritten Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Bäume können auch die ehrenamtlich Engagierten sein, die bürgerschaftlich Engagierten sein. Die Zeit schenken, die Zuwendung schenken, Aufmerksamkeit, Kompetenzen. Sie, lieber Peter Maffay, sind das beste Beispiel dafür. Und ich möchte an dieser Stelle von Herzen Ihnen unseren Dank und Respekt für Ihre
Ja, also sie dankt Peter Maffay und die Bäume. Ne? Klar, ja. Also was sagt sie hier eigentlich, wenn wir noch mal ein bisschen überlegen? Sie ruft eigentlich zur Denunziation auf. Also man soll im Internet über so einen Button sagen, hier ist was Böses. Das verbindet sie mit Verantwortung und Zivilcourage. Das sind aber Wörter, die gar nicht passen. Was ist eigentlich Zivilcourage? Naja, Zivilcourage ist, wenn man eintritt für seine Rechte, da, wo man staatliche Repressionen befürchten muss. Also zum Beispiel in China, wenn man da für die Meinungsfreiheit einsteht und ins Gefängnis eventuell deshalb muss, dann zeigt man Zivilcourage. Es muss jetzt vielleicht nicht unbedingt der Staat sein, sondern wenn man zum Beispiel in einer unbequemen Lage irgendwo in einem Dorf wohnt, wo die Leute grundsätzlich ausländerfeindlich eingestellt sind, wenn man sich dann eben stark macht für Leute, die da eventuell diskriminiert werden, dann hat man Repressionen zu fürchten und das ist Zivilcourage. Man muss also für Grundrechte eintreten. Wenn man einfach nur sich aufrafft, sich mal zu Wort zu melden oder so, gehört da vielleicht ein bisschen Mut dazu. Das ist aber noch keine Zivilcourage. Und hier geht es nicht mal mehr um Mut. Hier geht es darum, anonym irgendwo was zu denunzieren. Und das hat mit Zivilcourage nichts zu tun und schon gar nicht mit Verantwortung. Denn Verantwortung, wie das Wort sagt, ne, Verantwortung, responsabilitas, lateinisch eben, da muss man antworten. Man tut etwas und tut es eben nicht anonym und muss anschließend eventuell sagen, warum man das getan hat. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie aber im Internet da was anklicke, anonym über IP oder sonst was und sage, hier ist was Böses, guck da mal hin, dann ist das keine Verantwortung. Also Antwortung und Zivilcourage passt nicht. Was sie hier eben fordert, ist Denunziation. Das hat sie ja auch schon in anderen Zusammenhängen gemacht. Also die Worte, die sie verwendet, passen nicht zu dem, was sie will. Aber ich möchte eigentlich nicht so viel über Wörter sprechen. Deshalb nochmal im Hintergrund die Struktur der Rede. Jetzt an einer anderen Stelle. Ich habe jetzt nicht jedes Mal drauf verwiesen. Es sind immer so Dreiergruppen. Sie sagt ja auch jetzt der dritte Schritt. Ne? Eins, zwei, drei. Dann kommen auch so immer so drei Dinge aneinander gehängt. Das ist eben auch so ihre Masche. Und im Grunde eine laienhafte Masche, wie ich denke. Und das sehen wir jetzt auch im nächsten Beispiel. Nämlich bei ihrem Auftritt in Sulzbach im Saarland. Die Saarbrücker Zeitung titelt Sympathische Frau begeistert Sulzbacher. Und da ist auch genau die Frage. Sie scheint wirklich ihr Publikum zu begeistern. Das sieht man. Die Leute applaudieren, zum Teil ziemlich stark. Aber kritische Geister entgeistert sie eher, was damit zusammenhängt, dass eben tatsächlich bei näherem Hinsehen da wenig Begeisterung übrig bleibt. Das ist eben der Punkt. Und das kann man nochmal sehr schön sehen bei der Rede in Sulzbach. Ich habe schon so viel erzählt über Hyperbeln, und den Aufbau, also erstmal, jetzt die Einleitung fehlt hier leider, also das Exordium, es kommt also erst gleich die Darstellung des Tatbestandes und sie geht dann in dieser Rede ein auf die Reaktionen auf ihren Gesetzesentwurf, auch wieder in drei Schritten. Erst die einen, ich glaube zuerst, das werden wir gleich sehen, kommen irgendwie die Techniker, dann kommen die Linken, wie sie sie nennen, zu Wort und zum Schluss werden wir dann sehen. Also auch wieder in drei Schritten. Und zum Schluss dann die Peroratio, wo sie dann tatsächlich so eine Handlungsmaxime ausspricht und diese den Leuten dann mit auf den Weg gibt. Also wir hören uns das insgesamt an, denn ihr seid ja jetzt schon Experten in der Analyse. Anschließend kommt dann der Text nochmal und ich sage nochmal was dazu.
Ernst, und an bestimmten Stellen brauchen Sie eine durchsetzungsfähige Regierung und Sie müssen handeln. Noch mehr habe ich im Schlingerkurs der Linken miterlebt, beim Thema Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet. Meine Damen und Herren, dieses Thema ist das Grauen. Wenn ich von Kinderpornografie im Internet spreche, spreche ich nicht davon, dass nackte Kinder posieren. Das ist schlimm genug. Ich spreche davon, dass Kinder vor laufender Kamera vergewaltigt werden. Dass diese Filme und diese Bilder ins Netz gestellt werden. 80% der Kinder sind jünger als 10 Jahre. 30% der Kinder sind jünger als 3 Jahre. UNICEF sagt, jeden Tag werden weltweit 200 neue Bilder ins Netz gestellt, die das Grauen erzählen, das diesen Kindern passiert. Warum? Weil es leider einen Nachfragemarkt gibt, insbesondere in den reichen Ländern, die diese Angebote im Internet suchen und für 50 Euro oder 90 Euro sich Zugang dazu verschaffen. Der Weg führt übers Internet, weil sie diese Bilder bisher vollkommen frei in Deutschland anklicken können. Jeder, der halbwegs beieinander ist, muss doch sagen, Himmel nochmal, mach dem ein Ende. Und das ist berechtigt, Politik das zu sagen. Natürlich muss es heißen, weltweit die Täter stellen. Das ist richtig, das ist Polizeiarbeit, die muss auch gemacht werden. Das ist eine unglaubliche Sisyphusarbeit, wenn sie weltweit die Täter suchen müssen. Der zweite Schritt muss natürlich sein, diese Bilder da löschen, wo die Quelle ist, wo der Server ist. Aber weltweit stehen die zum Teil in Ländern, die Kinderpornografie nicht ächten. Da können sie von Deutschland nicht hineinregieren. Sie können nicht die Weltpolizei da spielen. Und deshalb ist der dritte Schritt, ganz klar zu sagen, dann sperren wir hier von Deutschland aus den Zugang zu diesen Bildern. Auf dem Weg, den man ins Internet nimmt, zu diesen Bildern, wird eine Sperre eingebaut. Auch um als Land deutlich zu machen, wir ächten das, wir tolerieren das nicht. Das ist nicht ein Kavaliersdelikt, was man mal so nebenbei machen kann. Meine Damen und Herren, was mir da begegnet ist, das schlägt dem fast den Boden aus. Erst hieß es technisch unmöglich. Ich will Ihnen mal was sagen. Seit einigen Jahren machen dieses Schweden, Finnland, Dänemark, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, die Schweiz, übrigens Länder, wo die Meinungsfreiheit eine ganz hohe Bedeutung hat. Auch Italien schafft das. Himmel nochmal, dann sollten wir doch hier in Deutschland in der Lage sein, das zu schaffen. Und dann sage ich so hinten ganz deutlich, ihr traut diesem Land nicht zu. Wir sollten in der Lage sein, hier deutlich auf Zeichen zu setzen, dass wir diese Sperre schaffen. Verfassungsrechtlich bedenklich wegen der Informationsfreiheit. Meine Damen und Herren, wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, unsere Verfassung würde die Verbreitung der Vergewaltigung von Kindern Schutz geben. Das ist absurd. Massenkommunikation ist wichtig, ja. Aber es kann ja wohl nicht so weit gehen, dass man dafür, weil man die Massenkommunikation so hochstellt, die Würde und den Schutz eines Kindes hinten anstellt und sagt, dies ist nachrangig. Und dann habe ich, weil die Linken auf Tauchkurs gegangen sind, zunächst einmal alleine mit den Anbietern von Internetzugängen, das sind ganz normale Telefongesellschaften wie die Telekom, Vodafone, Arco und so weiter, Verträge gemacht. Mein Kabinettskollege Karl Theodor zu Gutenberg hat ruckzuck ein Gesetz auf den Weg gebracht, das deutlich macht, wir sperren von Deutschland aus, weil wir eine ganz klare Haltung auch dazu haben. Diese schrecklichen Bilder, den Zugang zu diesen schrecklichen Bildern. Und dann kam das Tollste. Dann war da der Chaos Computer Club und die Piratenpartei, die plötzlich schrien, das ist Zensur. Meine Damen und Herren, Kinderpornografie im Internet anzuschauen, ist Kindesmissbrauch. Und ich rufe all denjenigen zu, die in diesem Zusammenhang von Zensur im Internet sprechen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und das Recht gilt online genauso wie offline. Was wir niemals in einer Zeitung tolerieren können. Verantwortung. Wir werden eines Tages nicht nur gefragt nach dem, was wir getan haben, sondern auch nach dem, was wir vielleicht nicht getan haben, wo wir gekniffen haben, wo wir uns geduckt haben, nur weil es anstrengend wird. Hier muss man dann auch Farbe bekennen. Hier muss man dann auch Stürme durchstehen. Antoine de Saint-Exupéry, der Vater oder der Autor des kleinen Prinzen, hat es eigentlich wunderschön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Mensch sein heißt verantwortlich sein. Genau das ist es. Mensch sein heißt verantwortlich sein. Wir haben in den vergangenen 4 Jahren genau diese Fragen uns immer stellen müssen. Gerade als Bundesregierung. In einer Zeit, wo wir am Anfang auf gutem Weg gewesen sind. Wir haben einen Haushaltsplan gehabt, wenn die Wirtschaftskrise nicht gekommen wäre, ich weiß, wenn das bei Kindern nicht wäre, dann hätten wir 2011 einen ausgeglichenen Haushalt gehabt und wären ohne Neuverschuldung vorangekommen. Dann kam die Krise, die übrigens nicht nur diese Regierung um.
Ja, gut. Also, ich glaube, es ist deutlich geworden, wie der Aufbau ist, also wieder das gleiche Strickmuster. Jetzt hier nochmal ganz kurz zu den Details. Also, weltweit die Täter stellen. Wenn Sie weltweit die Täter suchen müssen, also jetzt der Angesprochene soll jetzt plötzlich suchen, auch so eine Art von Extension. Jetzt kommt der zweite Schritt, also Täter stellen, erster Schritt, zweiter Schritt. Die Bilder löschen. Dritter Schritt, wir sperren hier. Also auch so eine implizite Steigerung. Aber natürlich ist der dritte Schritt der schwächste. Nur durch die Position an dritter Stelle wird er hier sehr stark aufgewertet. Ja, wir brauchen wir nichts mehr zu sagen. Jetzt sagt sie auch mal Mann im gleichen Sinne. Jetzt das nächste ist jetzt die erste Entgegnung, mit der sie sich auseinandersetzt. Das Gegenargument, technisch unmöglich. Das erwartet man natürlich in einer Argumentation, dass man sagt, gut, technisch unmöglich, wieso technisch unmöglich und ist es vielleicht doch technisch möglich? Und wieso ist es technisch möglich? Also da sollte man vielleicht argumentieren und auf die verschiedenen Aspekte der Technik eingehen. Das tut sie nicht. Sie lenkt ab, indem sie sagt, ja, die können das, ne? Diese Länder, wo die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist und dann kommt irgendwie etwas sehr Seltsames, auch Italien schafft das, na dann müssen wir das doch auch können. Ne? Also das ist ja kein Argument, weil Italien das schafft, ist es technisch möglich, also sehr seltsam. Ja, und dann wird sie gleich das erste Mal persönlich, was sie jetzt immer macht in dieser Auseinandersetzung, sie argumentiert nicht zur Sache, sondern zur Person, ad personam, ad hominem, und sagt, naja, die Linken sind schuld, ihr traut dem Land nicht zu, aber na, wir können hier ein Zeichen setzen. So, der nächste Punkt ist wieder eine Auseinandersetzung, eine Stufe schlimmer. Jetzt kommt das Argument mit der Informationsfreiheit. Auch darauf geht sie nicht ein. Sie verschiebt plötzlich das Thema. Von der Informationsfreiheit kommt sie auf die Massenkommunikation, was aber mit Informationsfreiheit gar nicht so viel zu tun hat. Also sie verschiebt das Thema und wieder mit dem Wir, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Und dann die Linken, na die sind jetzt auf Tauchkurs. Also Linke werden mit einem negativen Begriff Tauchkurs versehen und tatsächlich dagegen die Lichtgestalten, Karl Theodor zu Guttenberg, ruckzuck eingesetzt, was wir natürlich jetzt immer noch nicht haben. Ja, klare Haltung. Ne? Klar, schreckliche Bilder gleich zweimal sind wieder Hyperbeln, die wir schon kennen und ruckzuck natürlich eben auch. Bisschen die Tote ist es dabei, normale Telefongesellschaften. Ne? Das macht sie auch, aber sonst eben vor allen Dingen Hyperbeln. Ja, 3 Schritte. Der dritte Schritt natürlich dann das Tollste. Und jetzt kommen andere Gegner, der Chaos Computer Club, die Piratenpartei. Naja, das sind natürlich ganz üble Gestalten, deshalb sagen die auch nicht ihre Argumente, sondern sie schreien. Schrien, das ist Zensur. Wieder negative Begriffe, die da assoziiert werden, um eben den Gegner schlecht zu machen, also ad hominem, ad personam zu argumentieren und nicht auf die Frage der Zensur einzugehen. Das Einzige, was sie hier entgegnet, ist wieder der Gemeinplatz, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und dann applaudieren die Leute gleich. Also ich weiß nicht, wenn jemand sagt, das Gras ist grün, dass dann alle applaudieren. Okay. Ja, also auch kein Gegenargument, sondern einfach ein Gemeinplatz. So, jetzt dann die Peroratio, Schlüsselbegriff Verantwortung. Ich habe schon gesagt, was ich von diesem Schlüsselbegriff hier halte. Das passt nicht so richtig. Interessant ist auch dieses, wir werden eines Tages gefragt. das bringt das Ganze auf so eine metaphysische Ebene. Eines Tages, die ganzen alten Leute im Publikum, naja. Naja, sie stellt sich da schon was Besonderes drunter vor. Und dann eben der Autor, da hat sie mal nach einem Zitat gesammelt, irgendwas mit Verantwortung. Und Mensch sein heißt verantwortlich sein. Ja, das nimmt man dann mit auf den Weg. Alle sagen, klasse, diese Regierung, toll, verantwortlich, wählen wir wieder. Das ist eine Wahlkampfveranstaltung. Also zusammenfassend einfach hier nochmal die Vorgehensweise. Einfacher Aufbau, Laienrhetorik zeichnet sich immer dadurch aus, dass es so Strickmuster gibt. Und zeichnet sich dadurch aus, dass es Maschen gibt, nämlich die Masche der klimatischen Dreiergruppe, man nennt das auch Triaden, so drei Sachen hintereinander, am besten mit einer Steigerung bei ihr. Und Hyperbeln, immer übertriebene Ausdrücke, Ringen, Ächten, Sperre, Schreien, Weltpolizei, Sisyphusarbeit und dabei die Gestik. Ich habe mich da so ein bisschen anstecken lassen jetzt. Also ihre Gestik ist sehr übertrieben und natürlich möchte sie, das ist das auch ihre Masche, um sich eben als Powerminister eben hier zu ins Bild zu bringen. Pronomina, habe ich schon gesagt, wir, sie, man, also sie wird auch mit wir identifiziert, also dass sich alle schön identifizieren können, das wird hier vor allen Dingen über die Pronomina bewerkstelligt. Auf der anderen Seite natürlich die Gegner, die Linken, der Chaos Computer Club, die Piratenpartei und denjenigen rufe ich zu, das sind immer die anderen, die gehören nicht zu dieser Gruppe, ganz klar, zwei Gruppen. Die anderen, die wir nicht so richtig zur Kenntnis nehmen wollen und wir, die das alles gut und richtig machen. Scheinargumente. Ja, es kommen eine Reihe von Scheinargumenten. Vermischung von Themen bzw. Themenverschiebung. Also auf der einen Seite Kinderpornografie, dann wird aber über Kindesmissbrauch geredet. Diese Zahlen beziehen sich auf Kindesmissbrauch, die sie immer nennt. Dann Informationsfreiheit, Massenkommunikation. An die eingeschobenen Anekdoten, wie das so abläuft im Internet. Dann Angriff des Gegners, ad hominem hatten wir, die Linken mit der Tauchstation, dem Schlingerkurs, CCC Piratenpartei, die schrien. Auf der anderen Seite Autoritäten wie Saint-Exupéry, der sagt verantwortlich sein, Mensch verantwortlich sein, das müssen wir auch. Die Gemeinplätze, rechtsfreier Raum, Floskeln und so weiter. Und dann kommt noch etwas ganz Interessantes, die Argumentumkehrung durch die Position oder die Formulierung. Ein eigentlich schwacher Punkt wie die Sperren kommt an einer Stelle, wo man den Höhepunkt erwartet. Es wird so ein Höhepunkt aufgebaut, eine Klimax aufgebaut und dann kommt zum Schluss das Schwächste und man hat den Eindruck, das sei jetzt was ganz Großartiges. Und genau das, diese Argumentumkehrung, sehen wir noch an einer anderen Stelle. Man könnte ihr den Vorwurf machen, und das haben ja auch viele getan, dass sie nur Symbolpolitik betreibt. Ja, und eigentlich sagt sie das. Nur wenn sie das sagt, klingt das plötzlich ganz toll. Sie sagt nämlich, wir wollen ein Zeichen setzen. Ja? Also. Ja, was tun? Ja, eben genau das sollte man tun. Man sollte sich das genau ansehen und kritisch sein. Dragons Everywhere heißt ja eben auch Kritikfähigkeit, Non-Critical Thinking und so, Kritik. Bei der Gelegenheit sei vielleicht darauf hingewiesen, dass auch das Wort Kritik oder das Konzept der Kritik aus der Rhetorik letztlich kommt. Kritein auf Griechisch heißt sieben und der Kritiker ist jemand, der mit einem Sieb da sitzt. Da kommen die ganzen Argumente rein von der Frau von der Leyen, dann siebt man und dann bleibt nichts übrig in dem Sieb. Genau. Das ist Kritik. Und das möchte ich eigentlich auch rüberbringen, dass man eben so kritisch sein soll und sich auseinandersetzen soll mit den Texten, die Politiker produzieren. Das geht jetzt sehr gut, weil wir im Internet diese Texte zugänglich haben und die da auch meistens verbleiben. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich mal danken für die Leute, die diese Aufnahmen gemacht haben, sie veröffentlicht haben. Und es gibt dann Leute, die haben das alles transkribiert, das habe ich also nicht nur teilweise selbst gemacht, also das konnte man schon vorfinden, ganz toll. Und dann kann man sich tatsächlich mit diesen Texten auseinandersetzen. Und das müssen wir auch immer wieder tun. Und das halte ich wirklich für sehr wichtig und es ist jetzt auch möglich, so etwas zu tun. Wir sind ja hier bei einer Tagung, die dann so auch als Hacker-Konferenz bezeichnet wird. Naja, was tun Hacker, wenn man bei Eric Raymond oder bei Stephen Levy nachschaut, dann heißt es immer, ja, die nehmen alles auseinander. Die haben da so eine Maschine und das wird auseinandergenommen und alles in die Einzelteile zerlegt und dann wieder kreativ zusammengesetzt. Das ist also das Wesen, das kann man des Hackens, kann das übertragen auf Software. Da wird also auch so lange dran rumgebaut, bis man wirklich weiß, was da passiert und es möglicherweise auch anders passiert, kreativer funktioniert. Das ist das Wesen des Hackens. Und ich glaube, das können wir übertragen. Nämlich das können wir auch auf Texte übertragen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich, ja, was sozusagen jetzt als Appell, zum Schluss soll man ja appellieren an die Zuschauer, also bleibt Technik begeistert und seid eben Technikhacker, aber werdet auch zu Sprach- und Texthackern. Das ist meine Botschaft. Okay, wir haben noch Zeit für die Diskussion. Also ich kann euch nicht so sehen, also meldet euch und sagt was. Ich möchte gerne auch hier noch ein bisschen diskutieren. Die ganzen Texte und so findet man leicht in der Schriftfassung. Wenn ihr die nicht ausdruckt, könnt ihr direkt schon klicken und das gleich nochmal alles ansehen. Feedback kann man natürlich auch über die üblichen Kanäle mir zukommen lassen. Also da hoffe ich auch immer auf Feedback. Aber bitte, meldet euch. Sagt was.
Ja, ich sag mal so, die Analyse ist großartig und ich denke, die kann man einem Publikum wie diesem hier auch hervorragend vermitteln. Das Problem bei der ganzen politischen Debatte, Demagogie etc. ist ja immer, dass man auch noch ein anderes Publikum hat, das eben auf diese Instrumente von der Leyen anspricht und das meistens keine Lust drauf hat, eine von dir bemängelte, fehlende technische Hinterfütterung quasi ihrer Argumente zu hören. Die interessieren sich nicht dafür, ob diese Sperren technisch gehen oder nicht. Die wollen eben quasi diese Demagogie haben. Sie sind auch nicht in der Lage dazu und ich denke auch nicht, dass man das jedem zumuten kann, das Ganze irgendwie technisch argumentativ einzuschätzen. Ich stehe da immer vor dem Dilemma, wenn man dann tatsächlich, ich sag mal, agitatorisch da dann eben auch vorgehen will, dass man sich quasi die Methoden jetzt der Gegenseite ebenfalls zunutze macht, wo ich dann eben auch nicht mehr das Gefühl habe, da wirkt man irgendwie emanzipatorisch auf die Gesellschaft ein, sprich man tappt eigentlich in genau dieselbe Falle wie Zensur Sulla. Und da muss ich sagen, bin ich noch etwas ratlos. Das würde mich interessieren, was da deine Ansichten zu sind.
Ja, naja, also ich denke schon, dass man natürlich selber auch rhetorisch vorgehen muss. Aber ich meine, auch die antiken Rhetoriker haben das schon gesehen und es wird dann auch tatsächlich gesagt, der bessere Redner ist der, der gute Argumente hat und auch Argumente vorbringt, die natürlich dann auch rhetorisch aufbereitet. Und ich denke, da sind die Gegner dieses Gesetzes wirklich in einer besseren Lage. Ich habe ja auch den Artikel verlinkt aus der Saarbrücker Zeitung. Das ist sehr interessant, da heißt es eben, sympathische Frau begeistert Sulzbacher. Da ist überhaupt nicht die Rede vom Inhalt, sondern da geht es nur darum, dass da diese sympathische Frau aufgetreten ist und hat da eben so mit allen gesprochen und alle sind begeistert. Also offensichtlich ist auch bei den Leuten nichts hängen geblieben. Die haben da nur die von der Leyen gesehen und sind begeistert. Also ob sie da wirklich Unheil angerichtet hat, weiß ich nicht. Ich glaube vielmehr, dass sie sich letztlich geschadet hat durch solche Auftritte, weil wirklich letztlich, gut, im Parlament hat man dafür gestimmt, aber das Gesetz gibt es nicht. Und es liegt sicherlich daran, dass 137.000 eine Petition unterschrieben haben. Es liegt sicherlich daran, dass es eine Demo gab, dass Leute politisch mobilisiert worden sind, dass dieses Gesetz nicht zustande gekommen sind. Aber es liegt eben möglicherweise auch daran, dass es hier nicht so richtig mit der Überzeugungskraft funktioniert hat, weil eben die Argumente fehlen. Von daher würde ich es nicht so negativ sehen, sondern eher, glaube ich schon, wenn die Argumente kommen und die Argumente auch halbwegs gut rüberkommen, also auch rhetorisch aufbereitet, dann funktioniert das auch mit der politischen Auseinandersetzung. Ich glaube, eigentlich ist das hier eine Story, die für uns bisher gut ausgegangen ist. Aber gut, das ist immer so eine Frage.
Ja. Das ist letztlich noch nicht raus. Was ich an dieser Debatte besonders perfide finde, ist, dass sie eigentlich schon in dem Moment, wo jemand Kipo und Internet sagt, dann die Debatte auch eigentlich schon vorbei ist. Denn sobald du anfängst, dagegen anzuargumentieren, bist du zunächst mal genötigt zu sagen, dass du Kipo natürlich auch total nicht klasse findest und überhaupt erstmal aus diesem emotionalen Bereich wegkommen musst, wieder dahin, wo tatsächlich dann auch wieder nachgedacht wird. Wenn die sich jetzt vor irgendeine Truppe von frisch gebackenen Eltern oder sowas stellt und ihr Ding abzieht, mit denen ist hinterher nichts mehr anzufangen. Und das finde ich das eigentlich dramatisch an solchen Geschichten. Und mich würde mal interessieren, was du da für rhetorische Tricks und Kniffe auf Lager hast, um da möglichst schnell wieder eine Realität herzustellen.
Ja, das ist sicherlich eine sehr schwere Sache. Also wie gesagt, ich bin halt ein Freund von Argumenten. Und es ist natürlich klar, wenn die Leute so emotionalisiert sind, dann kommt man da nicht gut an. Vielleicht sollte man dann in der Situation nichts sagen. Also es gibt ja diese Aufnahmen auch, wo sich jemand aus dem Publikum zu Wort meldet, um dann was zu sagen. Gut, er hat sowieso die schlechtere Situation, weil er aus dem Publikum argumentiert. Also da kann man wahrscheinlich nichts machen. Man muss dann wahrscheinlich tatsächlich eine eigene Veranstaltung machen, wo man halt nicht erst das vorgeknallt bekommt, was sie hier präsentiert, weil man sonst die Leute nicht mehr einfängt. Also ich glaube, dass es wirklich ein richtiges Problem ist, gerade durch diese ganze Emotionalität, die aufgebaut wird. Also das ist ganz schwierig. Und ich meine, man sieht es ja hier, die Argumente sind leer, die Leute sind aber trotzdem begeistert, aber sie sind eben begeistert, weil von Anfang an diese Emotionalität aufgebaut ist. Deshalb muss man halt den Diskurs entemotionalisieren, um wieder auf die Argumente zu kommen. Und das kann man wahrscheinlich nicht in einer Veranstaltung machen, bei der die Emotionen schon aufgebaut sind. Deshalb muss man halt andere Veranstaltungen machen oder andere Wege finden. Aber das ist ja der Fall. Also ich meine, die Sendung bei HR2, die ich da hatte, da wird ja nun wirklich über die Argumente eben auch referiert. Und da gibt es auch einen Hörerkreis. Ich weiß jetzt nicht, welcher Hörerkreis größer ist, aber immerhin, auch das wird gemacht und es geht. Ja? Also ich denke, man hat schon eine Chance. Es ist schwierig und wie gesagt, ich würde nie auf derselben Veranstaltung nach Frau von der Leyen sprechen wollen für das gleiche Thema, weil man dann schon kaum noch eine Chance hat.
Ja. Wie sehr die Leute gehirngewaschen sind, praktisch hat man ja auch selber in der einen Veranstaltung gemerkt, wo keiner aus dem Publikum gemerkt hat, wie Frau von der Leyen im gleichen Satz erwähnte, der Zugriff kostet 50 oder 90 Euro und das sei frei anklickbar.
Ja, das war
völlig... Den hast du auch nicht erwähnt, diesen Widerspruch.
Den habe ich nicht erwähnt, aber das fällt natürlich auf. An der Stelle, erst sagt sie, es kostet Geld, dann ist es frei verfügbar, das widerspricht sich. Und das ist natürlich klar. Ne? Oder da war, glaube ich, noch so eine zweite Sache in der gleichen, im gleichen Text, wo sie sich auch nochmal widerspricht. Das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ach so, ja, mit den... Ja, die Massenkommunikation. Und für die Massenkommunikation darf man doch nicht das Wohlergehen oder die Würde seiner Kinder hinten anstellen. Sie sagt hinten anstellen, aber das ist wieder das Volksnah. Also hinten anstellen meint sie. Das ist natürlich klar. Niemand würde die Würde, das Wohlergehen seiner Kinder hintanstellen für die Massenkommunikation. Das ist auch wieder so eine Sache, die nicht stimmig ist. Also sie argumentiert mit Dingen, die logisch nicht schlüssig sind. Also das ist immer wieder da und das ist natürlich schwierig. Also auf solche logischen Brüche kann man immer gut hinweisen, aber man tut es in dem Moment nicht, weil die Situation so emotionalisiert ist. Und deshalb sagte ich ja eben, man soll sich damit auseinandersetzen, aber möglichst vielleicht nicht in der gleichen Veranstaltung, weil man dann auch nicht zu Wort kommt.
Ich weiß nicht, ich denke schon, dass diese Angst- und emotionsbasierten Geschichten, also so Stichworte Angst vor Terror oder Kipo im Internet und so, das sind halt doch Dinge, die uns immer wieder argumentativ über den Weg laufen. Und ich hätte mir eigentlich doch irgendwie mehr gewünscht, als zu sagen, lass uns eigene Veranstaltungen machen. Also mich würde sehr interessieren, da rhetorisches Handwerkszeug zu verfügen, um das auseinanderzunehmen und da diese Stimmung wieder runterfahren zu können, um tatsächlich zumindest eine rationale Debatte anstoßen zu können.
Ja. Gut, also was heißt rhetorisches Handwerkzeug? Natürlich gibt es da Verfahren, das, was man machen kann in so einer Situation, ist zum Beispiel, dass man mit einem Text beginnt, der die Emotionen weglässt, indem man eben so irgendwie einen objektiven Text hat oder objektive Zahlen oder so. Das kann man, gut, objektiv ist natürlich so ein Wort, also eine andere Darstellung, die aber eben nicht emotional ist. Also irgendwas, was nicht emotional ist, an der Stelle, wenn man damit anfängt, also wenn man jetzt in der gleichen Veranstaltung ist, dann kann man da natürlich immer die Emotionalität erstmal rausnehmen aus der Veranstaltung. Und dann ist schon viel gewonnen. Wenn die mal draußen ist, dann kann man seine Argumente bringen. Und natürlich soll man die auch so bringen, dass man vielleicht zunächst mal ein relativ gutes Argument bringt, dann vielleicht ein Argument, was nicht ganz so gleich jeden überzeugt und dann vielleicht zum Schluss ein wirklich sehr gutes Argument. Also dass man halt wirklich auch tatsächlich solche rhetorischen Tricks letztlich verwendet. Also ohne die geht's halt nicht. Aber eben tatsächlich mit guten Argumenten. Also das Problem ist, man muss erst die Emotionen rauskriegen und das kann man am besten tun, indem man einen Ansatz bringt, der irgendwie nicht so emotionsgeladen ist. Also ein Text oder Zahlen, die die Situation entschärfen, und dann kann man das machen. Aber das mit den anderen Veranstaltungen, das glaube ich, ist doch wirklich gut, denn wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auch wieder durch das Internet, wir können Podcasts machen, wir können solche Sachen eben auch an die Öffentlichkeit bringen, eben gerade diese Argumentation analysieren und das eben publizieren. Und das ging halt früher nicht. Früher kam halt die Stimme der von der Leyen vielleicht aus dem Fernsehen und dann war das alles zu dem Thema. Jetzt haben wir andere Möglichkeiten und ich finde, auf diese Weise haben wir auch eine Möglichkeit, Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Und ich sage ja, es gibt eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie so ein Gesetz gab, was beschlossen ist und es ist nicht in Kraft getreten. Und das muss ja einen Grund haben. Und ich denke, das liegt auch an der Gegenöffentlichkeit, die wir jetzt haben.
Ja, genau das wollte ich eigentlich auch sagen, dass wir genau die Möglichkeit haben, in den YouTube-Videos Einführungen zu machen. Genau. Hier, guckt euch doch mal dieses Argument an, guckt auf diese Seite, wo Sachen aufgelistet wurden, warum das nicht stimmig ist, warum es Quatsch ist, dass, wenn ich ein kinderpornografisches Video gucke, Kinder vergewaltige. Ich meine, ich begehe auch keine Kriegsverbrechen, wenn ich eine Dokumentation über Kriege in Afghanistan sehe. Das ist also totaler Irrsinn. Ja, aber ich meine, man kann die Sachen auseinandernehmen, man kann sie wieder neu zusammenmixen, man kann die kommentieren. Ich glaube, wir haben da genug Möglichkeiten. Und ich glaube, man muss sich halt auch davon verabschieden, zu sagen, die sind alle zu dumm dazu. Die, das ist ja genau wie das gleiche Feindschema, sind nicht wir schlau genug, wir haben uns so die Sachen angeeignet und wir müssen den anderen die Möglichkeit geben, sich auch dieses Wissen anzueignen.
Richtig. Ja, genau das ist es. Ich meine, diese Videos findet man mit entsprechenden Kommentaren, da steht auch drüber, die Demagogie der Zensursula, das habe ich ja von Markus Picke da aus dem entsprechenden Blog, das haben viele zigtausend Leute gesehen. Max ist entschwunden, dann kann ich jetzt nicht mehr fragen, wie da so die Downloadraten sind, aber da ist eine Gegenöffentlichkeit geschaffen worden. Und dass es dann auch eine politische Bewegung gibt, die daraus entstanden ist, zeigt ja auch, dass es was bringt, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Und das ist halt tatsächlich etwas, was wir jetzt nutzen können und müssen. Ja, irgendwie hatte sich vorhin noch jemand gemeldet, der jetzt entschwunden ist. Doch, da ist jemand, aber ich
Gibt es noch weitere Kommentare?
Achso. Da.
Okay. Weitere Kommentare, wir können noch 10, 15 Minuten Diskussion machen, wenn Maha das möchte.
Ja, gern.
Die anderen Talks dürften jetzt anfangen. Ich würde sagen, so eine Minute geben wir den Leuten zum Rauskommen. Und hier ist eine Stunde Pause. Also wenn er noch Diskussion machen möchte, kann er das gerne tun.
Was?
Warte mal,
was könnte man dann effektiv dagegen tun, gegen dieses Problem? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sinnvollere, außer die Netzsperre?
Ich habe es nicht gerade verstanden.
Ups.
Ja.
Wartet mal so eine Minute, bis sich das hier ein bisschen gesetzt hat. Oder kommt einfach nach vorne und redet mit Martin direkt. Ansonsten bitte ich nochmal um einen Applaus für Martin Hase.